Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Das ist jetzt mal eine Besonderheit. Die 108. Folge sage ich an, obwohl ich ja nur für die ungeraden Folgen zuständig bin. Es hat sich Folgendes ergeben. Wir haben einen Termin gemacht für den heutigen Tag. Und Wolfgang Rudolf hat einen Termin gemacht für den heutigen Tag und der ist schon in Pfingsturlaub und deshalb muss ich es alleine machen. Das macht aber gar nichts, glaube ich, denn ich habe einen sehr guten Gast bei mir im Studio. Aber zunächst einmal möchte ich alle begrüßen, alle Hörerinnen und alle Hörer begrüßen und ich hoffe, Sie haben oder hatten ein schönes Pfingstfest 2008. Bei mir im Studio ist Professor Ulrich Drottenberg. Wir kennen uns eigentlich auch schon länger durch unsere Arbeit. Wir haben sehr viele alte Computerclubs bei Ihnen da in einem schönen Schloss gemacht in Berlinghofen. Das hieß damals noch GMD, Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung. Heute hat sich das gewandelt in ein Fraunhofer-Institut. SACI oder umgekehrt SCAI.
Wir sagen einfach Sky.
Sky.
Das ist natürlich so eine Assoziation erweckt.
Die das heißt?
Das heißt, das Institut heißt Fraunhofer-Institut für Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen und das SC steht eben für Scientific Computing.
Scientific.
Das ist sozusagen der englische Titel des Instituts.
Einige werden jetzt schon sagen, naja, Professor Drottenberg, den kennen wir doch. Der war doch damals bei der Aktion dabei, als Deutschland den schnellsten Computer der Welt zusammengebaut hat und der aber dann irgendwie nichts wurde, weil irgendwas passiert ist, dass er nichts wurde. Aber er war für 2 Jahre oder wie lange war es der schnellste Computer der Welt?
Ja, also er war, glaube ich, wenn man ganz genau hinguckt, ein halbes Jahr der schnellste Computer der Welt. Aber immerhin. Und er war, glaube ich, ein technischer Erfolg. Das ist auch heute ganz unbestritten. Dass er kein wirklich nachhaltiger kommerzieller Erfolg war, darüber kann man reden, was da die Gründe waren. Das können wir gerne tun.
Und so wie ich das sehe, könnte es durchaus sein, dass die Ideen von damals jetzt durch die Multicores, die jetzt auf uns alle zukommen, vielleicht alle wieder aktiviert werden müssen. Denn damals ging es um massiv paralleles Rechnen. Was immer dieses massiv bedeutet, das können Sie uns vielleicht erklären gleich. Und es ging um Parallelisieren. Und in der ganzen Zeit von den 80er Jahren bis heute hat man immer wieder von dem Parallelisieren gesprochen und immer wieder festgestellt, so richtig können wir Menschen das gar nicht. Ist das so?
Nein, so ist das nicht. Also es ist eigentlich so, dass man heute das Parallelisieren und die Beherrschung von Parallelrechnern vollständig im Griff hat. Seit damals, also seit Anfang der 80er Jahre, als diese parallelen Ideen in das Superrechnen eingedrungen sind, beherrscht man das Rechnen. Und da hat das Suprenum-Projekt, das Sie angesprochen haben, eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Also es ist im Suprenum-Projekt, das zunächst ein Hardware-Projekt war, aber wo ganz wesentliche Aktivitäten eben auch auf der Software-Seite passiert sind. Seitdem beherrscht man das parallele Rechnen. Heute ist ja jeder Superrechner ein Parallelrechner und die funktionieren ja wunderbar und sowohl von der Programmierung als auch von der Compiler-Seite als auch von der Betriebssystemseite sind diese Systeme vollständig beherrscht. Wenn Sie jetzt auf die neuen Entwicklungen Dual-Core, Quadro, Multicore, Many-Core, davon wird ja auch schon geredet, ansprechen, dann ist da ja die Zielsetzung, dieses parallele Konzept sozusagen für alle Anwendungen, nicht nur für die wissenschaftlichen Anwendungen nutzbar zu machen. Und das ist natürlich wiederum eine große Herausforderung. Und darin besteht, denke ich, im Moment die Schwierigkeit und die Aufgabe, die zu lösen ist.
Also wenn ich so Internetaufgaben parallelisieren kann, so Shopsysteme parallelisieren kann, wenn ich also irgendeine Aufgabe der Maschine geben kann und die macht die Unterprozesse alles und stellt das für das parallele Rechnen zurecht, dann wären wir so weit, dass wir das könnten, alles könnten.
Ja, wenn man das automatisch könnte, wenn die Parallelisierung automatisch geschehen würde, also sozusagen der automatisierend die automatische Parallelisierung, der Compiler, der die Parallelierung selbst vornimmt. Das war und ist weiterhin das große Ziel. Das ist nicht wirklich gelöst. Da gebe ich Ihnen völlig recht, wenn Sie sagen, man beherrscht das nicht vollständig. Was man beherrscht, ist sozusagen die Parallelisierung von dem mathematischen Konzept her. Also da, wo man eine große Aufgabe, nehmen wir die Wetterberechnung oder irgendeine Crash-Simulation oder was auch immer, da kann man die Aufgabe eben mit dem Wissen, das man über die Aufgabe hat, zerlegen in viele einzelne Teile, die dann parallel ablaufen. Das macht aber nicht der Compiler, sondern das macht der Mensch, der die Modellierung macht, der die Algorithmik beherrscht und dann diese Algorithmen eben auch parallel formulieren kann.
In welcher Sprache hat man bei dem Subrenum gearbeitet? Programmiersprache?
Wir haben mit Fortran gearbeitet und Fortran erweitert um Kommunikationskonstrukte. Man muss ja dann jeder einzelne Prozessor, das war eine MIMD-Architektur, das heißt, jeder Prozessor ist ein autonomer Prozessor, der unabhängig programmiert werden kann, muss kommunizieren mit den anderen Prozessoren, mit den Nachbarprozessoren. Und diese Kommunikation erfordert eine Spracherweiterung von Fortran. Also Send- und Receive-Befehle werden dann eingebaut. Es ist dann damals das MPI-Konzept entwickelt worden, Message-Passing-Konzept entwickelt worden. Das war auch ein wesentlicher Gegenstand von Subrenum. Das ist damals sehr umstritten gewesen, ob das die richtige Art und Weise der Programmierung ist. Mittlerweile hat sich das vollständig durchgesetzt.
Nun gab es ja auch so Zwischenstufen, die wir ja auch mitgemacht haben mit unserem Computerclub. Wir haben mal über Transputer berichtet. Die konnten ja auch kommunizieren mit ihren anderen Knoten. Das war aber etwas anderes, als was Sie hier vorhatten. Das ist eine andere Richtung oder war die ähnlich?
Die war schon ähnlich. Der Transputer war eine radikale Entwicklung, wo man wirklich sozusagen das parallele Konzept von Anfang an auch in die Sprachseite, also es gab eine spezielle Programmiersprache.
Occam, glaube ich.
Genau, ne? Ja. Das sind also informatisch hochinteressante Konzepte gewesen. Die haben sich sozusagen für das allgemeine parallele Rechnen dann doch nicht so nutzen lassen, wie das gehofft worden war. Also die großen Aufgaben des wissenschaftlichen Rechnens, ich nenne immer das Beispiel Wettervorhersage, weil das jeder direkt versteht. Für solche großen Anwendungen waren die Transputer einfach von der Leistungsfähigkeit her nicht ausgelegt. Das war das Problem. Speicher war zu klein. Auf jedem Transputer war natürlich ein eigener Speicher. Und insgesamt hat man diese großen Aufgaben, für die man eigentlich Superrechner einsetzen möchte, eben nicht verwenden können.
Das ist dann ja auch eingegangen. Ne?
Ja.
Die ganze Entwicklung plötzlich gab es keine Transputer mehr.
Ja, also da vielleicht können wir auch über Subrenum nochmal sprechen. Das Problem von Subrenum war ja, dass es auch dort kein Engagement weder der Politik noch der Industrie gab, um eine Weiterentwicklung auf den Markt zu bringen. Wenn man einen Superrechner entwickelt, kann dem Kunden aber nicht sagen, dass er auch die nächste Generation beziehen kann, dann kauft er auch den Rechner nicht. Das ist ja die Schwierigkeit. Und es hat dann eine Bemühung, auch eine politische Bemühung gegeben, drei Entwicklungen in Europa zusammenzubringen. Das war Subrenum auf der anderen Seite, Inwas, die waren für den Transputer zuständig, und Böll. Böll hatte auch eine Entwicklung in Frankreich. Und das war ein politischer Versuch, diese drei Welten zusammenzubringen. Nur dann hatte Inmos Schwierigkeiten und ist von Thomson übernommen worden. Und Thomson hat überhaupt kein Interesse mehr gehabt, diese Transputerentwicklung weiterzuführen. Und Böll hat die Superrechnerentwicklung eingestellt, weil die internen Studien den Markt als zu klein ansahen. Und das hat dann dazu geführt, dass auch dieser europäische Versuch nicht wirklich funktioniert hat.
Nun, kann man ja meistens eine solche Idee gar nicht alleine durchführen. Das war bei Ihnen ja auch so. Sie hatten den Professor Wolfgang Schillua gewinnen können, um da mitzumachen. Der Professor in Berlin war, der auch viel an der Architektur, glaube ich, gemacht hat von der Subrenum. Was hat der nun gemacht bei dem Projekt?
Ja, ich kann das vielleicht auch so die Projektanfänge mal kurz beschreiben. Also ich war damals berufen worden nach Bonn als Professor für numerische Mathematik, hatte dann eine Beratungsrolle in der GMD und habe dort mich erstmalig auch so mit Rechnerarchitekturen beschäftigt, mit Herrn Regensburg, Herrn Kluge und eben auch Herrn Gillois. Und es ist dann, nachdem wir einige sehr interessante Industrieprojekte mit Mannesmann, mit VW gemacht hatten, auch in der Politik die Idee entstanden, man könnte doch mal einen Schritt weitergehen und für die Forschungszentren in Deutschland eine algorithmische und vielleicht auch eine Architekturentwicklung auf den Weg bringen. Die Forschungszentren hatten diese beiden Fragen, also mathematische Modellierung, Algorithmik und die Bereitstellung von Superrechnern als die wichtigsten gemeinsamen Aufgaben formuliert. Ich hatte sehr schnelle Algorithmen entwickelt und mich hatte immer auch die Frage beschäftigt, wie kann man denn eine Architektur konzipieren, die zu diesen sehr schnellen Algorithmen passt. Und das parallele Konzept stand damals natürlich schon im Raum, man sprach darüber. Und das war eigentlich dann für mich der Anlass, dem Ministerium ein solches Projekt vorzuschlagen. Und das ist dann auch direkt sehr positiv aufgenommen worden. Und wir haben dann Konzepte geprüft, die von verschiedenen Architekturgruppen, da gab es in Erlangen Herrn Händler, sehr erfolgreich, es gab in Braunschweig Herrn Leilich und es gab eben auch Herrn Gelois in der GMD. Und die haben also verschiedene Projektvorschläge gemacht, wie man diese Idee, die ich da skizziert hatte, realisieren könnte. Und dann hat die Industrie, die damals auch schon mit involviert war, es war Krupp Atlas, damals, die hat dann die Entscheidung zugunsten des Architekturkonzepts von Herrn Gelois entschieden. Und das war sozusagen der Startpunkt für eine solche Entwicklung, wo Algorithmik und Rechnerarchitektur zusammengeführt wurden.
Kann man diese Architektur kurz erklären oder ist das zu kompliziert?
Ich denke nicht. Also das ist ein paralleles Konzept. Das heißt, man hat Prozessoren. In dem Fall ging das bis zu 256 Prozessoren.
Vitec. Prozessor, ne?
Das Ganze war Motorola-basiert, ja, genau. Aber die eigentliche Beschleunigung als Co-Prozessor wurden eben Vitec-Chips eingesetzt. Die Idee war, bis zu 256 Prozessoren zusammenzufassen, zu clustern. Ein Cluster hatte dann 16 Prozessoren dieses Typs und man hatte 16 Cluster. Das heißt, man hatte eine solche zweistufige Hierarchie. Das war auch motiviert, diese Konzeption aus der Algorithmik, weil die Algorithmen, die wir dort sehr, sehr effizient einsetzen wollten, eben auch ein gewisses hierarchisches Element haben. Ja, das war sozusagen die Grundidee. Die einzelnen Bausteine waren sozusagen off the shelf. Es waren Produkte, die man einfach einbauen konnte. Die eigentliche Leistung war die Kommunikation, also die schnelle Kommunikation. Innerhalb eines Clusters ging das über einen Bus und auf der Cluster-Ebene auch durch Busse, sodass man eben zwei Ebenen hatte, die natürlich sehr, sehr schnell miteinander verbunden werden sollten. Und das war die eigentliche Architekturleistung, diese Kommunikation so schnell zu machen.
Was haben die kommuniziert? Du machst jetzt das und du machst das oder sowas?
Ja, das, die Idee des MIMD-Rechners ist ja, dass eine Aufgabe, nehmen wir immer mal wieder das Wetter, also man hat die Atmosphäre, man hat die Euler-Gleichung für die Atmosphäre und man teilt die Atmosphäre in sehr viele Punkte ein. Damals waren das Größenordnung 4 Millionen Punkte und in jedem Punkt hat man ein Stück einer Differentialgleichung zu lösen und jeder Punkt ist natürlich mit seinen Nachbarpunkten verbunden.
Ich habe mal sowas gehört, dass jedes Prozent von der Wettervorhersage genauer würde 1 Milliarde oder 4 Milliarden kosten. Sind das diese Verdoppelung, Verdreifachung der Punkte? Ist das so teuer?
Ja, also das ist im Moment wieder ein großes Thema, auch im Zusammenhang mit diesen Petaflop-Initiativen. Man hat neue Modelle, man möchte 2000 mal 2000 in der horizontalen und 100 Schichten in der vertikalen rechnen.
Weil, das sind ja schon 4 Millionen in der horizontalen.
Genau, und dann nochmal 100 Schichten, das sind also 400 Millionen Punkte. Das ist sozusagen das Ziel, was man bis 2012 erreichen möchte. Und da braucht man dann eben die Petaflop-Rechner.
Und dann weiß man, wie morgen das Wetter ist?
Das weiß man ja heute schon ziemlich genau. Das weiß man ja erstaunlich genau. Also heute ist die Viertages-Wettervorhersage so genau, wie die Eintages-Wettervorhersage vor 14, 15 Jahren war. Also das ist übrigens auch interessant. Also überhaupt die Superrechnerentwicklung, erst seit 1977 kann man das Wetter auf dem Rechner voraussagen. Erst seitdem sind die Rechner schneller, als das Wetter sich entwickelt. Vorher war eine Wetterprognose gar nicht möglich. Man musste das früher mit der Hand machen. Und erst seit 1977 mit den Krays, mit den ersten Superrechnern, die auf dem Markt waren, war dann wirklich eine numerische Wettervorhersage möglich. Und seitdem hat die sich natürlich ständig verbessert. Gut, ich wollte erläutern, wie das Prinzip ist. Man verteilt also diese 4 Millionen Gitterpunkte, wie viel immer das sind, auf die Prozessoren. Und jeder Prozessor ist dann sozusagen für einen Teil der Welt zuständig, muss natürlich kommunizieren mit seinen Nachbarprozessoren. Ja. Genau. Und das ist, dazu braucht man eben eine sehr schnelle Kommunikation. Es hängt dann auch wieder von der Algorithmik ab, wie man dieses Verhältnis von Kommunikation und Rechenleistung dann optimal ausnutzt. Und da sind die Algorithmiker dann wieder gefragt. Mhm. Aber das ist im Prinzip das, was da passiert. Und das kann man sich vorstellen, weil man eben eine solche Aufteilung der Welt machen kann, funktioniert das auch relativ.
Und
relativ
wer ist leicht. Jetzt der Empfänger des Ergebnisses? Von diesen vielen, vielen Rechnern.
Die werden dann, die Ergebnisse werden dann natürlich wieder auf einen Ausgabeprozessor.
Gibt es da einen Chef?
Es gibt in dem Sinne einen Chef, als diese Ergebnisse zusammengefasst werden. Aber es gibt keinen, also nicht den Master, der alles steuert. Ne? Mhm. Es gibt nur sozusagen den Input, von dem das Ganze ausgeht, die Rechnung, und das wird dann wieder eingesammelt. Aber es ist nicht im Sinne dieses anderen Prinzips, SIMD, wo man sozusagen einen Dirigenten hat, der die Aufgabe verteilt, und dann machen alle Rechner dasselbe und sind nicht einzeln programmierbar, sondern es führen alle die gleiche Instruktion aus. Das ist eben das Prinzip gerade nicht. Mhm.
Schon schwer, wenn man sich das vorstellt, so 4 Millionen Punkte sinnvoll zu verteilen an die einzelnen Knechte, die da arbeiten. Und die machen dann nur so, der eine macht Hawaii und der andere macht, jetzt mal ganz dumm geredet, der andere macht Irland. Und so. Irgendwann kommt dann einer und sagt, was hast du denn gerechnet? Gib mal her. Und jetzt muss das auch noch weitergehen. Jetzt muss doch Irland verglichen werden mit Schottland und mit Hawaii in dem Fall nicht, aber mit unserem Wetter. Das muss ja wieder was irgendwie was
sein. Während der gesamten Rechnung, also ich gebe als Daten das Wetter von heute. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Das Wetter zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Daten werden verteilt. Die Welt ist aufgeteilt in, also nehmen wir mal jetzt nur die Oberfläche der Erde, in heutigen Modellen sind das Ikosaeder, also so Dreiecke, in solche kleinen Dreiecke ist die Welt aufgeteilt. In jedem Dreieck oder in mehreren Dreiecken für einen solchen Teil der Welt ist ein Prozessor zuständig, muss dann permanent während der Rechnung kommunizieren mit seinen Nachbarn. Es ist nicht etwa so, dass die alle unabhängig rechnen können und am Schluss wird eingesammelt, sondern es muss permanent kommuniziert werden. Das ist die Herausforderung. Und am Schluss wird dann eingesammelt. Also in dem Sinne ist das ein dann relativ klarer, übersichtlicher Prozess. Schwierig wird das, wenn man versuchen würde, da, wo was Besonderes passiert, wo Wetterfronten sind, wo das Wetter sich sehr dynamisch verhält, wenn man da versuchen wollte, nun mit einer feineren Auflösung, mit einer feineren Auflösung der Gitterpunkte zu arbeiten, was durchaus ein Ziel ist, das die Meteorologen haben, dann muss man die Verteilung ja ändern, die Verteilung der Punkte auf die Prozessoren ändern. Und das ist eine Aufgabe, die auch bis heute noch nicht wirklich hundertprozentig befriedigend gelöst.
Wenn man jetzt so eine andere Theorie so nachdenkt, die wird immer gerne angefangen, wenn in Indochina ein Luftzug ist oder ein Schmetterling sich bewegt und der macht irgendwie so ein bisschen Luft und so weiter und dadurch stürzt ein Sack Reis ab oder irgend so, gibt immer so Kettenvorhersagen und da landen wir bei der Chaostheorie. Ja. Und diese Chaostheorie, die passt aber nicht in das Bild des parallelen Rechnens, oder?
Doch. Die verträgt sich damit ohne weiteres. Die Tatsache, dass das Wetter sich chaotisch verhält, hat ja mit sozusagen mit der mathematischen Beschreibung, aber natürlich auch mit dem Wetter selbst zu tun. Das Wetter wird wenn man über einen bestimmten Zeitraum hinweggeht, sagen wir 14 Tage, ich denke 3 Wochen ist so die obere Grenze, verhält es sich vollständig chaotisch. Das heißt, ich kann es nicht wirklich voraussagen. Ganz kleine Störungen, die heute ich einfüge in mein Modell, wirken sich in 14 Tagen, in 3 Wochen in einer Weise aus, die es mir nicht erlaubt, noch eine Voraussage zu machen. Es ist einfach, es ist zwar deterministisch, das Wetter, aber weil kleine Einflüsse sich langfristig ganz drastisch und dramatisch auswirken können, kann ich diese Prognose nicht machen, denn mit dem Rechnen habe ich immer auch es mit Fehlern zu tun. Ich kann ja nicht das exakte Wetter von heute eingeben und ich kenne nicht die Einflüsse, die das bestimmen können über einen längeren Zeitraum. Aber über 10 Tage, das ist die typische Voraussage, die man heute macht, über 10 Tage geht das sehr wohl. Mhm. Und was man auch aufgrund des chaotischen Verhaltens des Wetters heute ja macht, ist, dass man die Eingabedaten, die man mit denen man die Modelle bestückt, modifiziert und dann sogenannte Ensemble-Rechnungen macht. Das heißt, man modifiziert die Daten etwas und hat dann einen Eindruck, wie sich das Wetter stochastisch entwickelt. Man kriegt also sozusagen einen stochastischen Bereich, in dem sich das Wetter entwickelt. Und wenn Sie jetzt die Wettervorhersagen im Fernsehen sehen, dann ist in letzter Zeit auch immer so ein bestimmtes Intervall angegeben worden, in dem das Wetter sich verhalten kann. Es gibt eine wahrscheinlichste Aussage über das Wetter, aber man gibt eben auch ein solches Intervall.
Aber so über 5 Tage hinaus wagt sich doch keiner, was Ernsthaftes zu prognostizieren, ich glaube.
Ja, bei sehr stabilen Wetterlagen, das hängt natürlich auch vom Wetter ein bisschen ab, also bei sehr stabilen Wetterlagen ist das schon möglich, etwas längerfristige Aussagen zu machen. Ja, ja. Und das Klima, da möchte man ja über 100 Jahre wissen.
Ich habe mal was ziemlich Provokatives gesagt und wurde dafür auch ziemlich bestraft. Ich habe gesagt, wir haben doch, sagen wir mal, 50 Jahre Fernsehen, wir haben 50 Jahre Tagesschau mit dem Wetter hinten dran. Das sind 365 mal 50, also 15.000 oder so irgend sowas. Müsste es doch möglich sein, heute eine Wetterkarte von 1963 meinetwegen herauszuholen, wo genau das gleiche Wetter war, wo diese Wetterkarte stimmen würde. Da hat man mich beschimpft, das ginge nicht und so weiter. Das wäre immer was Neues.
Ja, es sind ja immer auch neue Einflüsse da, nicht?
Abgesehen davon, dass der Tagesschausprecher von 1958 ein bisschen komisch aussehen würde, wenn er plötzlich das Wetter verkünden würde.
Ja, das ist sicher richtig. Also natürlich, selbst wenn die Wetterlage die gleiche ist, die Einflüsse ändern sich ja permanent, nicht? Die Welt und durch die Erdumdrehung und so weiter hat man natürlich nie das gleiche Wetter. Und insofern ist an der Stelle eine rückblickende Betrachtung nicht besonders.
Hatten Sie denn bei der Sobrenum das Wetter auch im Sinn gehabt?
Ja, die
also Offenbach, sollte das irgendwo so ein Empfänger sein für die Maschine?
In dem Fall war das europäische Zentrum in Reading. Das war ein Partner in dem Projekt, auch in dem Anschlussprojekt und war auch mit involviert in den Vorschlag des Projektes. Also es war durchaus, das Wetter war ein Thema auch damals schon.
Und jetzt wurde die Maschine gebaut. Sie wurde, glaube ich, 4-mal gebaut und auch 4-mal ausgeliefert, die Sobrenum-Maschine.
5-mal, ja.
Oder 5-mal ausgeliefert. Ich habe einen Teil zu Hause, den hole ich mir immer öfter von meiner Eingangstür runter zum Schreibtisch. Und da blicke ich immer von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten. Und dann drehe ich sie auch um. Und zwar ist es die eine Platine einer Sobrenum-Maschine. Ja. Ich weiß nicht, welcher Maschine.
Von der großen Maschine, von der 256-Maschine, glaube ich, da haben wir diese Boards.
Ja. Ah ja, und dann mache ich mir so meine Gedanken, was ist denn da eigentlich so passiert? Also ich werde sie wahrscheinlich nie mehr zum Laufen kriegen, das ist auch gar nicht der Sinn der Sache, aber es ist eine wunderbare Ästhetik, die man da entdeckt, auch wenn man sie rumdreht und man sieht, das waren ja doch nur Menschen, denn auf meiner zumindest, da sind so ein paar weiße, dünne Drähte, die wurden nachträglich gezogen, weil man festgestellt hat,
Fehler festgestellt.
War ja doch nicht das alles richtig und so. Das ist ja das Sympathische dabei. Das wäre mir auch passiert. Nur was mir nicht passiert wäre, ich könnte die nicht so exakt rechtwinklig verdrahten, wie das da auf meiner Platine der Fall ist. Da hat einer also mit Lupe und mit Pinzette und mit allerfeinster Feinmechanik hat er versucht, das wenigstens dann noch gerade zu machen. Ja. Waren Sie das selbst?
Nee. Nein, das war unser Industriepartner Krupp Atlas, wo ja die Fertigung dann passierte und es sind eben Fehler festgestellt worden und die wurden auf diese Weise korrigiert.
Ja,
ich finde auch, dass diese Boards sehr, sehr ästhetisch wirken.
Eins ist ja im Deutschen Museum auch.
Es ist eins im Deutschen Museum und es hat danach ja auch 5 weltbekannte Künstler gegeben, die sich dieser Boards angenommen haben und daraus Kunstobjekte gemacht haben. Das ist ja eine Ausstellung, die an vielen Stellen in Deutschland dann auch zu sehen war und im Deutschen Museum und bei Fraunhofer und an vielen anderen Stellen. Und das, denke ich, zeigt auch, dass da durchaus dieses ästhetische Element mit dem technischen Element zusammenspielt.
Jetzt waren 5 Maschinen ausgeliefert und 5 Maschinen, ja, waren draußen. Und jetzt, was haben die gemacht, diese 5 Maschinen? Und warum ging es dann plötzlich nicht mehr weiter?
Ja, es ging dann ja um die Frage der Weiterentwicklung. Also diese 5 Maschinen sind schon eingesetzt worden.
Was haben die gemacht?
Die haben eine war in Liverpool, eine war in Erlangen, eine in Jülich, eine in der GMD und die haben einfach die üblichen Aufgaben des wissenschaftlichen Rechnens bearbeitet.
Galten die als Großrechner?
Sie galten als Großrechner, ja, durchaus.
So im Vergleich zu Cray?
Ja, sie waren ja, ich meine, also das große System, das war ja wirklich eine Zeit lang der schnellste Rechner der Welt, war schneller als die Cray. Wir haben damals gemessen, das war die maximale Leistung für eine Matrix-Multiplikation, man macht ja immer so Standard-Benchmarks, 2,8 Gigaflop für das große System, das eine Peak-Leistung von 5 Gigaflop hatte. Ich meine, heute sind das natürlich Zahlen, die man...
Sind wir heute bei 12 oder so? Oder? 12 Gigaflop oder so, was bei den großen Maschinen?
Oh nein, man ist heute ja in den 500 Teraflop-Bereich. Teraflop, also Teraflop ist... 10 hoch 15 ist Peta. Und das ist das, was als nächstes kommt. Ich denke, Herr Meuer auf der Supercomputerkonferenz in Dresden wird schon den ersten Petaflop-Rechner vorstellen.
Wann ist das?
Jetzt im Juni. Ich weiß nicht, ob es passieren wird, aber jedenfalls ist man nah dran. Das ist sicher so zu sehen. Der schnellste Rechner in Europa steht ja im Moment in Jülich. Da gibt es, glaube ich, eine gemessene Leistung von über 450 oder sowas Teraflop. Und da sieht man nicht, das Supremum ist 20 Jahre her.
So ist das eben.
Alle 5 Jahre verzehnfacht sich die Leistung der Rechner.
Der Zuse hat noch nicht in Teraflops gerechnet, der hat in Relaiszyklen gerechnet. Das waren vielleicht, wie viel waren das?
Kiloflop, ja, ja.
Ja, also ich habe die ja noch mal gehört, die Z3, die habe ich in München gehört, da lief sie noch. Und machte fürchterlich viel Funken da. Das war toll, das war schon ein Erlebnis. Ja. Aber das war schon ein Geratter, was da los war. Ja, das war sicherlich Kilo. Ja,
ja, ja. Ja, ja,
ich glaube, eine Addition dauerte, glaube ich, so 0,7 Sekunden oder sowas. Eine Multiplikation war schon im Sekundenbereich.
Ja.
Und
eine
Division war noch länger. Also das, aber immerhin, es lief.
Vielleicht darf ich noch diese nette Anekdote erzählen. Erstmalig ist ein produktives Wettermodell 1993 auf dem Parallelrechner gelaufen, als Produktionssystem. Und das war ziemlich genau 70 Jahre, nachdem der berühmte Meteorologe Richardson 1922 oder 1923 hat er schon diese Vision gehabt eines Parallelrechners, der für Wetterberechnungen eingesetzt wird, allerdings eines Parallelrechners, wo er sich vorstellte, dass Hunderte oder Tausende von Meteorologen und Mathematikern in einem riesen Saal zusammensitzen und dann jeder für sich ein Stück Welt betrachtet und dort das Wetter berechnet nach den Euler-Gleichungen, die ja damals auch schon bekannt waren. Das war diese Vision. Das war natürlich damals völlig undenkbar, wie das gehen sollte. Und erst 70 Jahre später ist dann tatsächlich diese Vision realisiert worden.
Das aber nicht hat übrigens, mit Menschen, sondern mit
dem ersten Parallelrechner. Und die erste Programmierung dieses Modells ist dann auch von meiner Arbeitsgruppe gemacht worden. Mit dem Europäischen Wetterzentrum zusammen.
Wir reden von vergangenen Zeiten. Warum sind die denn nicht weitergegangen? Wer war eigentlich der am Anfang müsste es eigentlich der Riesenhuber gewesen sein?
Ja, Riesenhuber hat das Ganze gefördert. Es gab dann am Ende des Projekts war die Frage, wie geht's weiter?
Ja. Und, hat man da auch schon einen neuen Forschungsminister, oder?
Das war noch Riesenhuber. Es war dann, also Krupp Atlas war ja der Industriepartner. Krupp Atlas hatte es, das war 1990, hatte es schwer. Das war ja auch sehr stark militärisch engagiert und das war plötzlich alles nicht mehr so dramatisch wichtig. Und deshalb hatte Krupp Atlas selbst kein großes Interesse mehr, in dieser Entwicklung weiterzumachen. Ist ja dann später auch von Vulcan übernommen worden und so weiter. Ist ja nicht im Krupp-Konzern geblieben. Das heißt, man hat sich damals bemüht, und das hat Riesenhuber auch durchaus energisch betrieben, einen neuen Industriepartner zu finden. Mhm. Da kam in Deutschland eigentlich nur Siemens in Frage. Siemens hat dann intern eine Studie anfertigen. Siemens hatte damals die Verbindung zu Fujitsu und hat Superrechner von Fujitsu vertrieben und hat dann intern eine Studie anfertigen lassen über die Marktchancen von Parallelrechnern. Und diese Studie war dann so, dass doch der Markt als sehr klein angesehen wurde. Man glaubte, in eine Weiterentwicklung nochmal Größenordnung 1 Milliarde Mark reinstecken zu müssen und sah, dass ja, also Suprenum, das Projekt hat etwa so 200 Millionen insgesamt gekostet. Aber Siemens war dann der Meinung, wenn man das wirklich industriell machen will, also in einen sehr stabilen industriellen Maßstab, braucht man nochmal 1 Milliarde.
Das war sicherlich auch so eine Zahl, die IBM oder Intel oder sowas, die werden da gar nicht erschrocken wahrscheinlich.
Nein, also in dem amerikanischen Markt, wo ja immer auch sozusagen auch ein militärisches Motiv für Superrechnerentwicklung da war, das war in Deutschland ja in erster Linie nicht, hat also Siemens entschieden, dass sie da nicht einsteigen. 2 Jahre nach dieser Entscheidung hat sich dann Siemens an mich, ich hatte dann die Pallas GmbH, die Softwareseite von Suprenum gegründet, hat sich an mich gewandt und mich mit einer Studie beauftragt, eine Empfehlung zu geben, mit welchem Parallelrechnerhersteller in der Welt sie sich zusammentun sollten, um da eben auch eine Vermarktung von Parallelrechnern vornehmen zu können. Das war also, ne, innerhalb von 2 Jahren hat sich die Einschätzung wesentlich verändert. Mhm. Und ja, dann, das war natürlich dann für Suprenum zu spät. Ich habe damals dann eben auf der Basis der Software, die in Suprenum entstanden war, die Pallas GmbH gegründet, die sehr erfolgreich war.
Ich glaube, dass Siemens da Konstanz beweist. Sie kennen bestimmt auch den Otto Müller, den Entwickler der durch den Wald gegangen ist, hat er mir erzählt. Ich bin durch den Wald gegangen und habe mir überlegt, was eigentlich so ein Pentium macht. Durch den Wald gegangen. Und dann hat er gesagt, also hat er vor Augen gehabt, und dann hat er gesagt, der schläft ja die meiste Zeit, dieser Pentium. Und dann ist er hin und hat aus dem Kopf einen anderen Prozessor, der nicht geschlafen hat, selbst entwickelt und hat den auch so weit erforscht und so weiter, dass der nachher in Asien in die Kommunikationsgeräte bei Faxgeräten und so weiter eingebaut wurde als Superprozessor. Und Siemens war 2 Jahre dabei und hat immer Leute geschickt, die da mit kooperierten und plötzlich kam keiner mehr. Hatten die ihn ohne Bescheid zu sagen alleine gelassen, weil ein neuer Chef irgendwo eine neue Abteilung gegründet hat, gesagt, brauchen wir nicht, weg damit. Und da stand der arme Otto Müller, stand ganz alleine da. Und der hat eine gute Meinung von Siemens.
Das ist ein genialer Entwickler. Ja. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. Also wirklich ein genialer Entwickler. Ja. Siemens ist ein wichtiger Konzern, aber an der Stelle eben vielleicht wirklich nicht so innovativ, wie man sich das gewünscht hätte.
Ja. Wenn ich auf die Uhr schaue, dann haben wir fast die Hälfte schon erreicht. Wir haben im Alten geschwelgt. Wir wollen jetzt ein bisschen im Heute schwelgen. Und ganz zum Schluss möchte ich natürlich von jemandem wissen, der was Altes erstellt hat. Wie geht es denn weiter mit in unserer Welt? Also, fangen wir jetzt mal mit heute an. Heute, wir hatten Sie schon mal hier bei uns im Studio, haben wir über Grid Computing gesprochen.
Ja.
Und ich glaube, Grid Computing, also jetzt mal ganz kurz, ist also etwas, wenn ich nicht mehr einen Rechner habe, der irgendwo steht, sondern ich habe nachher ein ganzes Netz, ein Grid. Überall in der Welt sind Computer mit ihrer Rechenleistung und die werden kommunikativ zusammengeschaltet und es entsteht ein Supernetz und es entsteht ein Superrechner, der aus dezentralen Rechnern zusammengeschaltet wurde. So ungefähr ist ja diese Kreditidee.
So kann man das beschreiben.
Wie weit sind wir denn da heute?
Also die Rechner sind ja alle vernetzt. Also hardwaremäßig ist das ja offensichtlich gelöst. Wir haben das Internet, das ja so funktioniert, dass man Daten beliebig austauschen kann auf der Welt. Grid Computing geht eben einen Schritt weiter und sieht nicht nur Datenaustausch vor, sondern sieht auch Verarbeitung vor, also Rechnen vor oder eben alles, was man auf dem Rechner machen kann, Services auf die Rechner zu verteilen und dann zentral zu nutzen oder an irgendeiner Stelle der Welt zu nutzen, ohne dass man die Ressourcen an der Stelle hat, sondern auf externe Ressourcen zurückgreift. Das hat sich in den letzten Jahren, denke ich, durchgesetzt. Das ist durchaus heute in der Regel möglich. Man hat das in dem, man sollte vielleicht unterscheiden, dass das Höchstleistungsrechnen, das vielleicht mehr eine akademische Zielsetzung hat, und das, was die Industrie braucht. Da sind die Interessen, was das Grid Computing angeht, etwas unterschiedlich. Im Höchstleistungsrechnen geht es dann wirklich um die Rechenleistung in erster Linie. Und im Bereich der Industrie, da geht es mehr um die Kooperation zwischen Abteilungen und Zulieferern, wo man also sozusagen mit den gleichen Aufgabenstellungen eben verteilt arbeiten möchte.
Wir können, glaube ich, noch ein bisschen runtergehen. So ja. SETI at Home ist ja nun auch so etwas Ähnliches.
Ja, SETI at Home ist natürlich auch so eine Aufgabe, die kann man verteilen und dann werden ja unabhängige Rechnungen gemacht. Es ist dann nicht eine Kommunikation erforderlich. Und sowas lässt sich natürlich dann weltweit verteilt machen. Und die Idee des Grid Computing ist, dass man diese Nutzung verteilter Ressourcen sehr bequem macht für den Nutzer, sodass der sich nicht mit der Verteilung rumschlagen muss, sondern das System das für ihn übernimmt. Das ist die eigentliche Idee des Grid Computing. Nun, was man manchmal auch erhofft hat, war das, was man auch als Metacomputing bezeichnet. Das heißt, die Verteilung einer großen Aufgabe, nehmen wir etwa des Wetters oder was auch immer man berechnen möchte, auf eine Vielzahl von heterogenen Rechnern, die irgendwo in der Welt stehen. Das hat sich nicht durchgesetzt und ich denke auch, dass das von Anfang an keine richtige Chance hatte. Das setzt ja voraus, dass man eine sehr hohe Kommunikationsleistung und eine sehr hohe Bandbreite hat, die man innerhalb eines Rechensystems haben kann, aber nicht, wenn man das so weit verteilt. Also da ist die Idee mehr, dass man Funktionen auf verschiedene Rechner verteilt, nicht, dass man die einzelne Aufgabe, also zum Beispiel die Rechnung des Wetters verteilt. Man hat das eine Zeit lang gemacht, also zum Beispiel in der Klimaforschung, wo man ja immer so eine Kopplung zwischen Atmosphäre und Ozean rechnet. Und dazwischen ist die Kopplung relativ schwach. Also man muss nicht permanent austauschen. Und da sind solche Experimente gemacht worden, dass man auf dem einen Rechner in Hamburg Wetter, also dass die Atmosphäre gerechnet hat und auf dem anderen Rechner in Jülich den Ozean und das eben ausgetauscht hat und das insgesamt eben eine Klimaprognose ergab. Aber das waren mehr Experimente und es hat sich auch in dem Sinne nicht durchgesetzt, dass das heute in die Produktion gegangen ist.
Über welche Verbindungen reden wir denn da? Komme ich da mit einem normalen DSL aus oder sind das schon Backbones?
Ja, das ist eben dann, das sind schon Backbones, wenn man wirklich hohe Leistung haben will, hohe Kommunikationsleistung. Das hängt dann von der Anwendung ab und von der Algorithmik ab, wie man diese Verbindungen nutzen kann. Im Grunde kann man Grid Computing auch sehen, Sie haben es eben beschrieben als dieses Netz von Rechnern, kann man auch sehen als eine Erweiterung des Internet um Services. Mhm. Nicht? Und solange man die Services auf bestimmten Rechnern, auf Servern dann durchführen kann und die Ergebnisse nur austauschen muss, ist das ja auch mit einer schwächeren Kommunikationsleistung möglich. Nur wenn man sozusagen die Rechnung selbst verteilen will, dann wird die Kommunikationsanforderung sehr groß.
Also Grid Computing ist Wahrheit geworden, aber andere Vorzeichen sind eingetreten. Man nutzt die gleichen Maschinen wahrscheinlich am besten.
Ja, es gibt eine ganze Reihe von, es ist ja eigentlich eine Software-Thematik, Grid Computing. Also die Rechnernetze sind ja da und die schnellen Verbindungen, optische Verbindungen und so weiter sind ja da. Und da eben eine Software-Schicht, eine Middleware reinzubringen, die diese bequeme Nutzung erlaubt. Und da sind eine Vielzahl von Entwicklungen haben stattgefunden und sind erfolgreich. Was die Industrie angeht, gibt es immer noch leichte Vorbehalte gegen das Grid Computing, weil natürlich die Sicherheitsfrage da eine entscheidende Rolle spielt.
Die Daten verlassen ja verlassen ja die Fabrik.
Ja, wenn man seinen Zulieferer mit einbezieht, sozusagen in seine eigene Rechnerwelt, dann erfordert das natürlich Firewalls und alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen. Und da gibt's auch bis heute noch durchaus Vorbehalte auf der Industrieseite. Es gibt eine Reihe von Projekten, wo das läuft, aber es hat sich vielleicht noch nicht in der vollen Breite durchgesetzt, würde ich das heute beschreiben.
Was sich aber durchsetzt, dass auch als Leute, die wir selbst die kleinen Computer benutzen, nicht die Großrechner, das ist, dass unsere Prozessoren nun nicht mehr immer schneller werden, sondern dass wir jetzt mehrere Kerne drauf haben. Dass wir also sagen wir 2 Gigahertz mit 2 Kernen haben oder sogar die 4er kommen so langsam jetzt raus, sind doch ziemlich teuer, 4 Kerne. Es werden irgendwann 8 Kerne kommen, dann werden 16 Kerne kommen, 32 oder gleich 64, man weiß es ja nie. Sind wir da nicht schon wieder in der Ecke Supremum dann gelandet, in dem parallelen Verteilen von Aufgaben?
Ja, das ist schon so. Das ist wirklich Parallelität, die dann erforderlich ist. Wie hoch das gehen wird, also man spricht ja von Multicore und auch Manicore jetzt, das würde so in die Richtung 64,
ich glaube 80 wurden ja schon mal realisiert, ja, so testweise.
Ja, die man heute natürlich über einen gemeinsamen Speicher noch vernetzt. Und damit ist das ein etwas anderes Konzept, als wir es bei Supremum hatten. Da hat ja jeder Prozessor sozusagen seinen eigenen Speicher. Wenn man in größere Zahlen geht, über 100 oder 200, dann ist das auch mit einem gemeinsamen Speicher, auf den alle Cores oder Prozessoren zugreifen, letzten Endes nicht mehr zu machen.
Ist weil der dann zu langsam?
Ja, die Zugriffszeiten behindern das Ganze dann. Im Prinzip ist eine solche Parallelisierung über einen gemeinsamen Speicher etwas einfacher möglich als mit verteilten Speicher. Mhm. Ich muss mir ja nicht überlegen, wie ich meine Daten verteile, sondern das macht dann idealerweise der Compiler oder das Betriebssystem. Trotzdem denke ich, ist das eine große Herausforderung. In dem wissenschaftlichen Rechnen, Wetter wieder als Beispiel, dann weiß man ja, wie man verteilt. Und das ist eigentlich in fast allen wissenschaftlichen Anwendungen so, dass man ein Gitter hat oder eine Struktur hat, die eine solche Verteilung nahelegt. Das hat man bei der ganz allgemeinen Anwendung, die jetzt soll ja alle Rechnungen müssen ja nun auf dem Multicore durchgeführt werden, hat man dafür natürlich nicht so ohne weiteres klare algorithmische Konzepte. Und das, denke ich, ist im Moment durchaus ein Hindernis. Ich sehe nicht, dass, ob das jetzt 4 oder 8 oder 16 Cores sind, dass die heute schon wirklich effizient und allgemein genutzt werden können. Das, ich weiß, dass bei Intel, riesige Entwicklermannschaften dran sind, sicher mehr als 1000 Leute, die sich nur mit dieser Frage beschäftigen. Und so sieht das bei den anderen Herstellern auch aus. Und das ist eine große Herausforderung. Da denke ich schon, dass man aus dem, was man aus dem wissenschaftlichen Bereich weiß, dass man da lernen kann. Ja. Aber möglicherweise braucht man auch andere algorithmische Prinzipien.
Also ich sehe es bei mir zu Hause auf meinem Laptop, der hat einen Duo-Core und ich habe mir so ein Anzeigegerät da, die Mini-Anwendungen heißt das Ganze, hochgeholt, wo ich Core 1 und Core 2 beobachten kann, wie die belastet sind. Und die sind vor allem dann weit, weit auseinander, wenn ich zum Beispiel so eine ältere Programmiersprache wie Visual Basic hochlade, was schon einige Jahre alt ist, wo man noch gar nichts von verteilter Software kennen konnte. Da hängt es schon auf dem Prozessor 1 sehr viel mehr als auf dem Prozessor 2.
Ja.
Da gibt es andere Programme, wo die so ein bisschen ausgeglichen sogar sind. Aha. Aber in der Vielzahl ist 1 mehr beschäftigt als 2.
Ja. Ja, das wundert mich nicht. Also auch wir haben natürlich solche Experimente gemacht und auch festgestellt, dass das geht alles nicht so ganz von heute auf morgen, ja.
Ich habe mal gehört, man müsste für das parallele Programmieren, müsste man auf so eine Art Parallel-Jesus warten, der mit vollkommen neuen Ideen käme, um das parallele Programmieren in den Griff zu bekommen. Haben Sie eigentlich genügend Nachwuchs, der sich für so etwas interessiert?
Ja, also Nachwuchs ist sicher auch ein wichtiges Thema. Also letzten Endes bedeutet Parallelisierung ja, dass man Unabhängigkeit der Operationen in einer gewissen Weise realisiert. Und das ist ein algorithmisches Prinzip. Wenn der Algorithmus diese Unabhängigkeit nicht erlaubt, dann wird man auch diese Dinge nicht wirklich parallelisieren können. Es ist also sozusagen eine algorithmische Aufgabe, eine bestimmte Fragestellung, einen bestimmten Algorithmus so zu formulieren und mathematisch auch so zu modellieren, dass diese gleichzeitige Verarbeitung möglich ist. Und das geht bei manchen Algorithmen in sehr naheliegender Weise, bei anderen Algorithmen ist das sicher schwierig. Ja, was die Nachwuchsfrage angeht, also wir haben natürlich einen großen Bedarf an exzellenten Nachwuchswissenschaftlern.
Mathematikern,
Informatikern. Also in meinem Institut haben wir also Physiker, Chemiker, Biologen, Ingenieure, also schon durchaus die interdisziplinäre Ausrichtung. Ich sehe da ein großes Problem im Moment, das ist ja nicht nur ich sehe das. Also wir haben diese MINT-Initiative, Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler, Techniker fehlen in Deutschland. Ich weiß nicht, 100.000 ist vielleicht so die Zahl. Ja. Und das ist wirklich ein Problem für die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit in Deutschland.
Warum sind denn diese, auch an der Universität, die Elektrotechnik ist ein bisschen unter, das sind nur noch wenige Leute, die da anfangen. Das sind 10% von dem, was bei mir so los war.
Ja, ja.
Warum? Ja, warum? Ja. Liegt das auch ein bisschen an den Siemensianern, die ja lange Zeit gesagt haben, Leute, werdet keine Ingenieure, die können wir nicht gebrauchen. Und jetzt schreien sie und haben keine mehr.
Ja. Also wir sind ja im Jahr der Mathematik. Und natürlich braucht man für alle diese Berufe und Ausbildungen braucht man natürlich auch eine mathematische Substanz, ist überhaupt keine Frage. Also Mathematik hat ja die Welt, die angewandte Mathematik hat die Welt in den letzten 30 bis 50 Jahren wirklich fundamental verändert. Heute wird alles mathematisch modelliert, also es wird Wetter und Klima werden mathematisch modelliert, es werden
Autos,
Flugzeuge, alles, ja, nicht? Alles. Und hat täglich und permanent mit Mathematik zu tun, also ob das Rechner oder Internet oder Handy oder GPS
oder Sudoku.
Sudoku, ja, da ist ja dann offensichtlich auch ein Interesse, was viele Menschen dann ohne es zu wissen der Mathematik entgegenbringen. Ja. Sonst hat Mathematik eben doch gerade auch in Deutschland dieses problematische Image, also weiß ich nicht, sehr schwierig und weltabgewandt, unsympathisch zu sein. Und das ist natürlich ein Image, das irgendwo auch in der Schule schon entsteht. Ich denke, an der Schule muss man ansetzen. Und aus meiner Sicht ist in der Schule sozusagen die Anwendungsseite der Mathematik absolut unterbelichtet. Also sie wird dort nicht wirklich systematisch behandelt. Das hängt auch damit zusammen, dass eben die Lehrerausbildung angewandte Themen nicht wirklich wesentlich einbezieht. Jetzt in meiner Vorlesung, die ich gerade halte, Numerik, ist die Anfängervorlesung für die angewandte Seite. Da sind von 150 Teilnehmern sind immerhin 30 Lehramtskandidaten. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. Das war vor 10 Jahren anders. Da waren das Ausnahmen, dass mal ein Lehramtskandidat in die Numerik ging. Und ich denke, wenn die Lehrer nicht auch also Stochastik und Numerik und Differentialgleichungen lernen, dann wird die angewandte Seite in der Schule keine große Rolle spielen. Und das ist es aus meiner Sicht eine der Ursachen dafür, dass an Schulen eben diese Begeisterung für Mathematik über die Anwendung nicht wirklich vermittelt wird. Ich glaube, wenn ich mit Lehrern spreche, die sagen mir in der 5., 6., 7. Klasse, da ist die Welt noch in dem Sinne in Ordnung, als viele Schüler noch interessiert sind an mathematischen Themen. Aber irgendwann fühlen sie sich dann abgehängt und dann ist die Mathematik für sie vorbei. Und das, denke ich, müsste auch nicht sein. Man kann immer wieder neu aufsetzen. Wenn die Stochastik dann ein Thema ist, dann ist das wieder was ganz Neues und man könnte da wieder einsteigen. Also da, denke ich, könnte man sehr viel machen. Wir sind im Moment auch mit Lehrern und hier auch mit Ministerien im Gespräch, was Fraunhofer da vielleicht tun kann. Fraunhofer, es gibt schon diese Fraunhofer Talent School, wo man sich sozusagen die Spitze der jungen Menschen wendet, an die Höchstbegabten. Aber ich denke, man müsste es auch ein Stück weit in die Breite bringen. Ich habe kürzlich mit Herrn Berg von Microsoft gesprochen, der daran auch ein großes Interesse hätte. Und wir überlegen, ob man da nicht ein Programm gemeinsam entwickeln kann.
Ja, der Herr Berg von Microsoft hat natürlich auch noch ein anderes Interesse,
ja, klar,
dass sein Microsoft in den Schulen weiter gelehrt wird.
Ja.
Und da bin ich eigentlich ein ganz großer Gegner von.
Tja.
Ich frage mich, warum da kein Linux gelehrt wird. Und wir hatten da schon viele Interviews gehabt, auch mit einem Lehrer, der sagte, der Träger will das nicht. Der Träger konfektioniert unsere Maschinen. Und die mussten aus dem Förderverein der Schule, haben sie sich eine Linux-Maschine gekauft, die sie quasi geheim in der Schule bedienen für einige Schüler, die Linux machen wollen. Und die müssen so einen Geheimbund da machen, um Gottes Willen nicht weiter sagen, dem Träger nichts sagen. Aber wir haben es in der Sendung gesagt, also der Träger wird es erfahren. Und ich frage mich, was passiert da?
Ja, ich weiß nicht, also ich sehe das nicht so kritisch. Nach allem, was ich sehe, ist doch bei Microsoft auch eine gewisse Öffnung in Richtung Linux, dass man da das nicht mehr so dogmatisch sieht, wie das vielleicht eine Zeit lang war. Also das ist so meine Einschätzung. Also ich denke, Sie sollten mit Herrn Bergmann drüber sprechen. Ja. Er ist jemand, mit dem man, glaube ich, darüber wirklich auch locker und offen sprechen kann.
Also die Mathematik ist schon eine schöne Sache. Das kann ich aus eigenem Erfahrung kann ich da sagen. Ich hatte kein gutes Abiturszeugnis. Ich hatte nur eine Eins auf dem Abiturszeugnis. Und zwar war das Mathematik. Zwar, weil ich mich in den letzten 2 Jahren in Ideen verrannt habe. Ich wollte die drei grafischen Probleme der Griechen mit der Dreiteilung des Winkels, aha, die Verdoppelung des Würfels und die Quadratur des Kreises. Ja. Die wollte ich als der Hunderttausendste hinterher, wollte ich die dann doch plötzlich lösen, obwohl es einen Beweis gab, dass das nicht lösbar ist mit dem Lineal und mit dem Zirkel. Ich fand das so interessant, da überhaupt sich reinzudenken, sodass Integralrechnung, was sonst noch so anstand, das habe ich so aufgesaugt, wie als wäre das alles ganz normal. Es hängt nur am Interesse, wenn man sich ein bisschen über den Tellerrand drüber wegguckt und dann was kapiert hat. Und dann fällt einem das andere wirklich leicht und man hat fürchterlichen Spaß daran.
Ja. Ich denke auch, Mathematik hat eben auch diese Faszination, die Aussagen sind klar, sie sind auch nicht wirklich schwierig. Wenn man das geeignet vermittelt, glaube ich, kann man das durchaus auch deutlich machen, dass diese Tatsache, alles ist entweder richtig oder falsch, wo hat man das sonst? Und das kann ja auch wirklich eine große Befriedigung sein und man kann über die Anwendungen wirklich Begeisterung wecken.
Und auch so, dass das Sieb des Eratosthenes für die Primzahlen zu ermitteln, das 200 vor Christus, ist auch eine tolle mathematische Sache.
Und es ist ein Algorithmus. Und wäre auch sozusagen ein Anliegen, was ich habe, dass man das algorithmische Denken ein Stück weit in die Schule bringt. Algorithmen heißt, man formuliert eine Lösung einer Aufgabe in einer Weise, dass ein Rechner das verstehen kann. Man muss natürlich dann möglichst auch ein bisschen programmieren. Also es wäre schon gut, wenn die Lehrer, Mathematiklehrer auch ein bisschen Visual Basic oder weiß ich nicht, mit MATLAB umgehen könnten. Das wäre schon sehr gut. Dann hat man mit der Algorithmik hat man die Anwendung, man hat die mathematische Substanz und man hat den Rechnerbezug.
Und den Verstand, das Verstandene, das Begriffene.
Und insofern denke ich, wenn man diese Idee, Algorithmen auch in die Schule zu bringen, ob das Gleichungssysteme oder das Aristoteles oder RSA, solche oder MP3, das sind alles Algorithmen, die man auch in der Schule schon behandeln kann. Und wo die Schüler dann sehen, was man damit macht, das wäre eine große Chance, um wirklich den Mathematikunterricht zu
reformieren. Wir sind schon so ein bisschen in der Zukunft hier, das wäre eine große Chance, das guckt alles schon nach vorne. Wir sagten ja, ich will jetzt ein bisschen was wissen, wie geht es denn nun weiter in der Mathematik, wie geht es weiter mit den Computern, haben wir da vieles noch zu erwarten in den nächsten Jahren. Was ist denn die Mathematik eigentlich heute, es gab ja mal eine Zeit, da konnte man sehr schnell einen Doktor machen in Mathematik. Es gab eine Zeit, da konnte man fast gar keinen mehr machen. Als der Computer erfunden wurde, wurden wieder Felder geschaffen, wo auch Doktorapols wieder entstehen konnten. Wie heißen die? Renat. Also die Mathematik, Doktorarbeiten wurden dann wieder zahlreich wieder rausgegeben. Und früher hat das ja mal 5-6 Jahre gedauert, ne? So ein Dr. Renat.
Das hängt natürlich da von der Aufgabenstellung und von den Qualifikationen der Betreffenden. Ja. Es gibt ja Doktorarbeiten, die auf 3 Seiten stehen. Nicht, wenn man einen genialen Gedanken hat, einen Beweis findet, der wirklich, wirklich neu ist, dann kann das auch eine ganz schnelle Geschichte sein. Und wenn man natürlich numerisch arbeitet, dann hat man in aller Regel doch schon auch systematische Vergleiche zu machen. Und also dieses Zusammenspiel von Rechnerarchitektur und Mathematik, denke ich, ist immer noch ein interessantes Thema, gerade auch jetzt mit Multicore und so weiter. Also da traditionell war das ja so, dass die Mathematik, die Algorithmen hinter den Rechnern sich her entwickelt haben. Nicht? Die Rechner kamen auf den Markt, Vektorrechner, Parallelrechner, verteilter Speicher und so weiter und dann Grafikprozessoren oder Zellprozessoren. Und man hatte immer wieder neue Rahmenbedingungen, in denen man sich algorithmisch bewegen musste. Diese Idee, dass man sozusagen aus der Algorithmik heraus auch mal eine Rechnerarchitektur entwirft, denke ich, hat immer auch eine Chance. Und jetzt, wenn man sich diese, also ich denke tatsächlich, dass, also wir werden ja Petaflop-Rechner haben und wir werden 2012 vielleicht Rechner haben, die 100 Petaflop haben in der Größenordnung, dann muss man damit algorithmisch umgehen. Und also ein Petaflop, das heißt 10 hoch 15 und das heißt, man hat 10 hoch 6 mal 10 hoch 9. 10 hoch 9 ist vielleicht die Leistung des einzelnen Prozessors und man braucht dann 1 Million Prozessoren. Und das ist eine neue Herausforderung, auch eine algorithmische, mathematische Herausforderung. Und wenn man dann sozusagen noch in die Cores geht, dann hat man ja eine mehrstufige Parallelisierung. Man wird auch Vektorverarbeitung wieder verwenden wollen. Also ich weiß von den Japanern, dass die immer noch sehr stark auf Vektorverarbeitung setzen. Andere, Intel und so weiter, setzen mehr auf Manicore. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall wird die Leistung da sein. Und sie aus dem Rechner dann rauszuholen, ist wieder eine mathematisch-algorithmische Aufgabe. Insofern bleibt es spannend.
Ja, also wir haben das ja auch, vieles haben wir ja da schon mitgemacht. Also ich weiß noch, als die 1 Million Transistoren bei den Prozessoren, das war der allerkleinste Pentium, glaube ich, der hatte 1 Million Transistoren. Das Ding haben wir in die Hand genommen, konnten zwar nichts sehen, aber wir wussten, dass wir da was Besonderes in der Hand haben. Ja. Warum soll Ihre 1 Million Prozessoren nicht bald Realität werden irgendwo? Denn das Silizium hat noch viele, viele Möglichkeiten.
Das wird sicher sein. Es wird sicher Realität werden, das denke ich auch. Ja, man ist ja heute schon in den Hunderttausenden. Also das wird
jetzt ist nur die Frage, wenn ich jetzt so ein fürchterlich schnelles Ding habe, was mache ich damit? Das kann ja sein, dass ich irgendwann das Ding nochmal auf den Tisch kriege. Was mache ich damit?
Tja, also ich denke, diese große Leistung ist für die großen Aufgaben bestimmt. Mhm. Es ist ja so, dass das, was man aus der Höchstleistung dann an Entwicklung hat, dass das ein Stück weit eben auch auf den Laptop runterkommt und dass sie das dann schon auch erleben werden. Dass man wird diese Multicore-Architektur sicher in 5 Jahren deutlich besser beherrschen, als man das zurzeit tut.
Ja. Da wird und ich meine, da bleibt ja noch das Raytracing. Das ist ja nun auch noch eine Welt, die auf uns zukommt, dass wir alles dreidimensional sehen, dass wir vielleicht dann auch in eine, das ist so meine Idee, wir reden vom Web 2.0, vom Web 3.0, von dem semantischen Web mit künstlicher Intelligenz, bessere Bedienung und ich postuliere das Web 4.0 und zwar ist es das Postmobile, dass wir vielleicht gar nicht mehr verreisen müssen, weil wir dreidimensionale Bilder auf dem Bildschirm haben. Und wenn ich meinen Gesprächspartner in Frankfurt, für den ich 2 Stunden nach Frankfurt fahre und 2 Stunden wieder zurück mit dem Auto, wenn ich keinen Stau habe, wenn ich den vielleicht dreidimensional vor mir habe und ich noch in der gleichen Welt irgendwie aufgebaut, der ist genauso groß wie ich und da werden wir uns einiges ersparen können an Reisen. Vielleicht müssen wir das auch.
Ja, ich sehe das auch so, dass da vieles passieren wird. Also diese mobile Kommunikation wird eine ganz wesentliche Rolle spielen und die entsprechende Visualisierung. Natürlich möchten die Menschen trotzdem reisen. Also wenn ich meiner Frau erzähle, also ab jetzt machen wir das Ganze über über also, eine 3D-Darstellung, dann wird ihr das nicht ganz reichen. Ja.
Also ich habe letztens einen Versuch gemacht, ich habe so ein Faible für Antarktis und für Dingsbums da und so Falkland, das hat mich mal interessiert. Ich bin jetzt mit Google Earth zu Falkland gegangen, zweidimensional, noch nicht dreidimensional. Okay. Und habe mir das Eiland angeguckt und dann bin ich nach Stanford, das ist die Hauptstadt und die einzige Stadt dort. Und die habe, und da sind Fotos natürlich, die man anklicken kann. Ich habe etwa eine Stunde auf Falkland verbracht und ich war durch mit Falkland. Ich habe Fotos gesehen, was da zu sehen gibt, was ich dann auch sehen würde, wenn ich da, ich brauche da nicht mehr hin, weil ich das gesehen habe. Und ich glaube, wenn das jetzt noch dreidimensional wird und ich sehe da alles und kann mich dort richtig zu Hause fühlen irgendwo, ich brauche dann nicht mehr hin.
Ja, aber
mal gucken, was da draus wird, ja.
Ich kann mir das auch vorstellen, dass ich mich zumindest sehr stark beeindrucken lasse, aber es gibt sicher Menschen, die auch das Haptische
ich und das unmittelbar nicht wissen wollen. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem, Schischli hieß der, glaube ich, das ist ein Entwickler von Atari gewesen. Den fragte ich, was ist denn dein Wunsch? Und er sagte, mein Wunsch ist, dass ich eine Brille habe, wo ich alles sehe. Und die Brille, da sehe ich auch plötzlich irgendwelche Bilder von Thailand oder irgend so etwas. Das bedeutet, dass die Brille erkannt hat, ich muss Urlaub machen. Und ich kriege diese Bilder, diese Urlaubsbilder, kriege ich eingespiegelt in die Brille. Und sage ich, und warum wollen Sie dann nach Thailand fahren? Und da sagt er, da haben Sie recht, da kann ich auch hier bleiben. Vielleicht erleben wir eine solche Welt, wo wir hier bleiben können und wo wir nicht nach Thailand fahren müssen. Mit Hilfe der Computer, die sich...
Wo wir es vielleicht nicht müssen, aber vielleicht doch wollen.
Ja. War ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier zu uns ins Studio gekommen sind.
Hat mir auch viel Freude gemacht. Dankeschön.
Schöne Pfingste noch. Dankeschön.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.